Hallo und herzlich willkommen bei In Principio. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorzubereiten und das wird der 26. Sonntag im Jahreskreis sein. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ich bin auch wieder mit von der Partie, Christel Köhler, als Neutestamentlerin. An diesem Sonntag werden uns drei Texte präsentiert, in denen es um die Lebenshaltung des Reichtums geht. Ich betone bewusst das Wort Haltung, weil es nicht um den Reichtum an sich geht, sondern es geht darum, den Reichtum tatsächlich auch in einer Extremform, könnte man sagen, auszuleben. Wir werden von Saus und Braus, vom Prassen, vom Faulenzen und so weiter hören. Und natürlich geht der Blick eigentlich nicht so sehr auf diesen Reichtum, sondern es geht um die Konsequenz des Reichtums vor allen Dingen, nämlich, dass man aus dem Blick verliert, was eigentlich im Land vorgeht, dass man aus dem Blick verliert, dass es auch noch Arme gibt und natürlich, dass man über den Reichtum sehr schnell auch das Wesentliche, nämlich Gott, aus dem Blick verliert.
Wir haben ja über diese Folge das schöne Wort von Saus und Braus rübergestellt. Tja, wunderbar wird das beschrieben in der ersten Lesung aus dem Amos-Buch. Da ist wirklich Saus und Braus angesagt. Aber ganz kurz für euch zur Erinnerung, in der letzten Woche wussten wir ja schon, das Nordreich Israel ist endgültig verurteilt, da gibt es keine Hoffnung mehr. Und jetzt am Sonntag erleben wir oder lesen wir eine weitere Dimension, warum dieses Nordreich eben untergehen musste. Und wir sind mittendrin in großen Gelagen, in großen Festen und in dem großen Versagen der Eliten.
Bevor diese Verse kommen, das sind die Verse 4 bis 6 in dem Text, der etwas gestückelt ist, fängt der Text am Sonntag an mit einem Wehruf. Weh den Sorglosen auf dem Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria. Und das ist quasi der Rahmen, der für uns gesetzt ist. Denn es bedeutet, wir haben einen Blick auf das Verhalten und die Haltung dieser Reichen. Sie sind sorglos und sorglos bedeutet ja so viel wie, sie haben das Ihre, sie leben in den Tag hinein und kümmern sich um nichts, was passiert. Genauso ist das Wort selbstsicher eigentlich zu verstehen. Das heißt, die leben ihr Leben in ihrer eigenen Welt. Wie die aussieht, zeigen dann die Verse 4 folgende. Aber aus dieser Welt werfen sie keinen Blick auf das, was drumherum passiert und sind deswegen auch blind für das Unheil, das sich ja schon längst angebahnt hat.
Diese feierwütigen Eliten, wie da beschrieben werden, haben nämlich vergessen, auf Gott zu gucken. Und das wird sehr, sehr deutlich in dem Vers 3, den wir auslassen, weil da deutlich wird, tja, diese Eliten vertrauen auf ihre eigene Größe. Und da liegt ein Problem drin. Und das wird eben sichtlich gerade besonders in den großen Festgelagen. Generell die Kapitel 5 und 6 von Amos sprechen immer wieder darüber, dass die religiösen und die weltlichen Feste ohne Moral gefeiert werden. Und Gott beklagt sich immer wieder darüber, wie abscheulich das ist, was da passiert. Und das wird eben sehr, sehr plastisch dann ab Vers 4 beschrieben.
Ich lese mal ein bisschen was vor, beziehungsweise zeige mal ein paar Bilder auf. Es heißt hier über diese Eliten, dass sie aus Betten aus Elfenbein liegen. Sie faulenzen auf ihren Polstern. Sie holen sich die besten Lämmer und Kälber aus den Herden zum Essen. Sie gröhlen zum Klang der Harfe und wollen sogar Musikinstrumente erfinden. Also alles, was man eigentlich zu so einer kleinen, schönen Orgie braucht. Man trinkt auch noch aus Opferschalen. Man salbt sich mit den besten Ölen. Also irgendwie ist es alles ein Ticken drüber.
Ich wollte jetzt fast sagen, ein bisschen Oktoberfeststimmung. Aber es geht noch ein Tick weiter, weil hier wirklich Grenzen überschritten werden. Schon, du hast darauf hingewiesen, diese Betten aus Elfenbein, um das mal zu verstehen. Das war zum Beispiel ein Geschenk des Königs Hiskia an den großen assyrischen König Sanherib. Dass, wenn da steht Betten aus Elfenbein, ist das unglaublicher Prunk, der da gesagt wird. Und wenn da steht Faulenzen, das heißt im Endeffekt, die liegen da schwach rum, besüppelt, betrunken und haben jeden Kontakt zu der Welt verloren. Und das wird dann vor allem sehr, sehr deutlich in einer Grenzüberschreitung, die für mich besonders herausstricht. Ihr trinkt den Wein aus Opferschalen. Im Tempelkult waren die Gegenstände, die im Tempel verwendet wurden, heilig, abgesondert, nur für Gott. Und hier profanisieren die Leute das mit ihrer Trunkeslust und besüppeln sich wieder mit dem Wein aus den Opferschalen, die eigentlich nur Gott gehören.
Ich finde ganz spannend, dass ja der zweite Teil des Vers, da ist es ja davon die Rede, dass sie sich selbst salben mit feinsten Ölen. Auch da ist ja noch so eine leichte religiöse Konnotation drin enthalten, dass sie irgendwie sich selber auch etwas zusprechen. Natürlich salbt man sich auch so, aber das Salben ist natürlich gerade im Kontext der Opferschalen auch direkt religiös aufgeladen. Und dann endet dieser Vers ja, aber über den Untergang Josefs sorgt ihr euch nicht. Ja? Ihr habt einfach völlig aus dem Blick verloren, was um euch herum passiert. Kein Wunder also, dass Vers 7 hier zu einem deutlichen Ergebnis kommt.
Alle bisher besprochenen Bilder sagen uns eben sehr, sehr deutlich, die Eliten haben das Volk aus dem Blick verloren und haben ihre eigentliche Aufgabe nicht erfüllt. Sie sollen ja das Volk anführen. Und das kehrt sich dann um in Vers 7. Darum müssen sie jetzt in die Verbannung allen Verbannten voran. Die Ersten werden in diesem Falle wirklich die Ersten sein. Sie werden nämlich nun ihrer Führungsrolle entsprechend die Ersten sein, die das Volk ins Exil bringen. Auf ihnen lastet die Schuld und sie werden die Ersten sein, die darunter leiden werden.
So, und dann kommt der großartige Satz, den der Till und mich schon in der Vorbereitung natürlich gecatcht hat. Das Fest der Faulenzer ist vorbei. So, im Prinzip ist damit alles gesagt. Vielen Dank und auf Wiedersehen, könnte man den Eliten auch sagen.
Genau, das ist nochmal der perfekte Vorwurf, der auch die ganze Klammer um diese Lesung wunderbar legt. Die Faulenzen oben auf den Polstern und jetzt ist das Faulenzen vorbei. Man könnte auch übersetzen mit dem schönen Wort Flezen. Die hängen da so rum auf den Polstern. Dieses sinnlose Rumhängen ist vorbei. So, jetzt muss man direkt im Sprung zum Evangelium sagen, ja, da geht das Feiern aber erstmal weiter, wenn wir gleich über das Gleichnis vom armen Lazarus reden.
Es ist eins der, finde ich, mit schönsten Gleichnisse im Lukas-Evangelium. Etwas länger, aber wir bekommen hier wirklich in einer wunderbaren Variante zwei Personen einander gegenübergestellt. Wir haben auf der einen Seite einen reichen Mann, der auch tatsächlich durch seinen Lebensstil gekennzeichnet wird. Er trägt Purpur und feinstes Leinen, also das Teuerste vom Teuersten, und er feiert Tag für Tag glanzvolle Feste. Damit sind wir quasi wieder bei den Eliten aus dem Buche Amos. Vor seiner Tür aber, da liegt ein armer Mann, der hat übrigens auch einen Namen, der heißt nämlich Lazarus und dessen Leib ist voller Geschwüre und er möchte gern den Hunger mit dem stillen, was von dem Tisch abfällt, aber stattdessen, so heißt es dann, kommen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Also dessen Not ist groß, der wird auch viel ausführlicher charakterisiert und die beiden leben eigentlich Tür an Tür und doch sind sie Welten entfernt.
Der Kontrast könnte gar nicht schöner und krasser beschrieben sein. Der reiche Mann feiert Feste, das heißt ja für andere, die er einlädt. Aber der, der bedürftig ist, der in seinem Sichtfeld ist, der ist nicht Teil dieser Feste, sondern er ist sozusagen der Unsichtbare in dem ganzen Reichtum. Und er, das sagt uns der Name wunderbar, er, der Lazarus heißt, hat im Endeffekt nur noch Gott. Lazarus heißt nämlich El-Azar, das heißt übersetzt aus dem Hebräischen, Gott hilft. Und so geht das Gleichnis nämlich auch weiter dann. Es kommt nämlich der radikale Einschnitt mit dem Tod von beiden Protagonisten, die wir haben. Lazarus stirbt und der Reiche stirbt auch. Aber wir merken schon in Vers 22 diesen radikalen Unterschied, der jetzt passieren wird. Der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Beim Reichen wird nur gesagt, der starb und wurde verbuddelt.
Jetzt könnte man ja denken, okay, im Tode sind sie vielleicht beide gleich und landen an dem gleichen Ort, aber natürlich nicht. Das Gleichnis will uns ja noch etwas sagen und es erzählt jetzt auf tolle Art und Weise, wie also sich die Verhältnisse, so viel kann ich schon vorwegnehmen, umdrehen. In der Unterwelt, wo der Reiche jetzt also landet, da leidet er qualvolle Schmerzen. Und er blickt jetzt auf Lazarus, der in einer anderen Sphäre quasi ist. Der ist nämlich ja bei Abraham und liegt in seinem Schoß. Ein Bild von Geborgenheit, von tatsächlich auch Wohlfühlen, vielleicht auch von Heimkommen.
Das ist bei Lukas wunderbar und ein wiederkehrendes Motiv. Wir haben hier das Motiv des Rollentausches. Vorher hatten wir ja gesagt, der Arme liegt vor der Tür und wird von dem Reichen gar nicht wahrgenommen. Jetzt der Reiche in seiner Not sieht auf einmal den Armen. Und wo sieht er den Armen? Da steht so schön in der Übersetzung, er lag im Abrahams Schoß. Man könnte aber auch sagen, er lag vielleicht an Abrahams Brust. Er hatte den Ehrenplatz beim großen Festmahl bei Abraham.
Jetzt wäre der Reiche nicht der Reiche, wenn er nicht sagen würde, Moment, an meiner Not muss doch was zu tun sein. Also ruft er, Vater Abraham, hab Erbarme mit mir und schick Lazarus. Ich finde übrigens spannend an der Stelle, dass er weiterhin nicht mit Lazarus spricht. Ja, er spricht mit Abraham, klar, als der Instanz. Aber obwohl jetzt Lazarus im Blick ist, wird er trotzdem nicht direkt angesprochen. Also damit bleibt er ja immer noch ein bisschen entpersonalisiert im Sichtfeld des Reichen. Also Lazarus soll kommen und er soll, und das ist großartig, die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und dem Reichen die Zunge kühlen, weil er unter diesen großen Qualen des Feuers leidet.
Was für ein Bild. Erstmal, was du gerade gesagt hast. Ich finde das so typisch. Der Mächtige glaubt, er müsse mit dem Mächtigen reden. Also Auge zu Auge, ne? Auf Augenhöhe sich begegnen. Das klappt nicht. Und was noch viel schlimmer ist, der Reich in dem Gleichnis macht ja Lazarus weiter sozusagen zu seinem Diener. Er macht ihn klein. Der soll mit seinem Finger ihn jetzt bedienen und die Qual mindern. Aber so funktioniert das nicht mehr. Die Rollen sind getauscht.
Und es ist ja auch noch ein ziemlich, wenn ich das so sagen darf, großkotziges Bild. Ja? Also, dass der Finger des Lazarus schon die Qualen lindert. Also, keine Ahnung. Er wird eben weiter eigentlich instrumentalisiert. Später soll er ja auch noch Bote werden. Kein Wunder, dass Abraham, sage ich mal, doch sehr klar reagiert. Er sagt, mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast. Lazarus dagegen nur Schlechtes. Abraham beginnt eigentlich mit einer Beziehungsaussage. Mein Kind, das heißt, es hat zwischen dem Reichen und Abraham, also dem Erzvater, eine Beziehung gegeben, was eigentlich ja nichts anderes heißt, als dass dieser Reiche grundsätzlich auch eine Beziehung zu Gott hat. Ja? Es gibt hier nicht von Anfang an den Abgrund, von dem gleich die Rede sein wird. Die gehören zusammen. Aber er hat sich, so viel kann man auch vorwegnehmen, natürlich durch seinen Lebensstil, durch seine Fokussierung auf den Reichtum, doch ziemlich davon entfernt und hat sich einfach auf die diesseitigen Wohltaten fokussiert.
Genau, und der Reiche muss jetzt sozusagen den Preis für sein Leben im Diesseits, im Jenseits bezahlen. Das ist die große Rechnung, die da aufgemacht wird. Und es gibt einen bedeutenden Unterschied. In der Lebzeit gab es diese Tür, vor der Lazarus lag. Ein Symbol zum Durchgehen. Da war die Möglichkeit, diese Trennung aufzuheben. Und Abraham macht den Schlussstrich unter die Rechnung und sagt, jetzt aber gibt es einen unüberwindlichen Abgrund zwischen dir und Lazarus. Daran lässt sich nichts mehr ändern.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich beim Lesen dieses Gleichnisses an der Stelle immer den Eindruck habe, dass der Abraham einfach noch einen zweiten Grund hinterher schiebt, im Sinne von, naja, also vielleicht ja doch, aber außerdem ist hier dieser riesige Abgrund, das kann ja nicht funktionieren. Ich weiß nicht genau, was der Lukas sich hier erzählerisch bei gedacht hat, aber ich finde es sehr hübsch und pointiert und es bringt natürlich das Bild deutlich zum Ausdruck, dass einfach die Lebenswelten vollkommen voneinander getrennt waren vorher und es eben jetzt auch sind.
Und das kann man vielleicht noch dazu fügen, vielleicht auch ein bisschen spirituelle Auslegung, aber wir haben ja eben schon gemerkt, dieser Reiche handelt weiter in seiner Qual, als wäre er der Reiche, der Maßgebende. Also man kann auch jetzt spirituell sagen, er ist selbst dieser Abgrund, er ist gar nicht fähig, diesen Unterschied zu realisieren und dagegen was zu tun.
Irgendwie scheint er sich allerdings mit diesem Abgrund zumindest abzufinden. Er sagt dann aber in einem erneuten Anlauf, dann bitte ich dich, Vater, also Abraham, dann schick aber doch den Lazarus zumindest mal zu meinen Brüdern, ja, weil die leben wahrscheinlich ähnlich wie der Reiche, der schon gestorben ist. Und der Reiche möchte quasi verhindern, dass auch sie an diesen, so heißt es hier, Ort der Qual kommen.
Lazarus steigt jetzt also in den Augen des Reichen ein wenig auf. Eben war er noch Wasserträger, jetzt darf er schon Bote sein. Okay, er hat verstanden, er kann sein Schicksal nicht ändern, aber jetzt soll doch mal der Lazarus bitte loslaufen und die noch Lebenden in seiner Familie warnen, weil ja, die sollen ja nicht sein Schicksal erleben, sondern die können ja noch schnell gerettet werden in ihrem ganzen Reichtum, den sie haben.
Am Ende des Gleichnisses jetzt hat Abraham aber endgültig den Kaffee auf mit diesem Reichen. Abraham sagt ihm, Moment, deine Brüder, genauso wie du, die haben doch Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Ja, also ihr wisst doch eigentlich, worauf man sich fokussiert, wie man sich den Armen gegenüber verhält. Es gibt ganze Gesetze, die das eigentlich in den Blick nehmen, wie man sich auch den Armen zuwendet, beziehungsweise dass man von seinem Überfluss etwas abgibt. Also, sorry, es gab Warnung genug. Der Lazarus bleibt jetzt mal schön hier und jetzt ist mal Schluss.
Man braucht nicht mal das ganze Alte Testament als Beweis dafür, wie man handeln soll, sondern es reicht ja schon allein am Sonntag die erste Lesung. Da haben wir es ja sehr, sehr deutlich vor Augen geführt, wie man falsch feiert im Leben und wie man falsch die Leute verführt. Und hier, jetzt haben wir am Sonntag, am Ende des Gleichnisses, am Evangelium, für einen Alttestamenter diese wunderbare Aussage: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das, was im alten Bund schon offenbart wurde, wie man sich zu verhalten hat, wie Glaube funktioniert, wie Frömmigkeit funktioniert, wie Liebe funktioniert, wenn man das nicht versteht, dann versteht man es einfach nicht. Man hat sozusagen auf dem Tisch, beziehungsweise wir haben es auf Schwarz und Weiß vor uns liegen, woran man sich ausrichten soll und kann.
Und da ist dann auch völlig egal, ob der Lazarus aus dem Jenseits wieder zurückkehrt und nochmal irgendwen warnt. Jetzt haben wir gesehen, was Reichtum anrichtet, so könnte man vielleicht ein bisschen verkürzt sagen. Ja, also wir haben im Buch Amos gesehen, was alles aus dem Blickfeld gerät. Wir haben im Evangelium gesehen, wer aus dem Blickfeld gerät. Und die Pointe dieses Textes ist ja, wer die Adressaten eigentlich dieses Gleichnisses vor allen Dingen sind. Die Pharisäer, also diejenigen, die sich auf Mose und die Propheten berufen, die daraus ihren eigenen Lebensstil ableiten, aber auch diejenigen, die alle anderen zu einem Lebensstil entlang der Gesetze und der Propheten motivieren wollen. Das heißt, diese Pharisäer müssten ja eigentlich wissen, wie es geht. So, und wenn wir jetzt in den letzten Text dieses Sonntags springen, in den ersten Timotheusbrief, dann werden wir feststellen, dass es auch hier darum geht, jemandem nochmal vor Augen zu halten, wie es doch eigentlich klar sein sollte, sich zu verhalten.
Und hier sind wir jetzt in einem positiven Ton, weil klar ausgesagt wird, wie wir handeln sollen und worauf wir uns ausrichten sollen. Und ich finde das an dem Text eben aus dem ersten Timotheusbrief am Sonntag wunderbar, dass direkt eine Reihenfolge von Imperativen, die uns sozusagen ein bisschen einhämmert, aber eben dadurch auch motiviert, was wir machen sollen. Flieh von alledem, alledem Bösen, strebe vielmehr, und dann kommt eine wunderbare Auflistung, nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Und dann wieder die Aufforderung, kämpfe den guten Kampf, ergreife das ewige Leben. Also mehr Pep-Talk, mehr Aufforderung zum Du schaffst das, du hast alles, das wird gut, geht kaum als in diesen Anfangsversen.
Es wird sehr deutlich, dass tatsächlich dieser Timotheus es selbst in der Hand hält. Das ist eigentlich ja das, was uns die Imperative zum Ausdruck bringen. Dieser Timotheus kann selbst entscheiden, ob er sich einlullen lässt vom Reichtum oder sich ganz auf Gewinn orientiert oder ob er den richtigen Fokus behält. Und wir sind jetzt hier ziemlich schon am Ende dieses ersten Timotheusbriefs und direkt davor in den Versen 3 bis 10 ging es tatsächlich um die Reichen, die eben den Fokus nicht mehr haben, die sich auf Gewinn hin ausrichten und so weiter und so fort. Das heißt also hier nochmal sehr zum Ende des Briefes wird aus der Perspektive des Paulus, der diesen Brief vermeintlich verfasst, also auf den Timotheus eingeredet und sagt, nicht so wie die, sondern bleib aktiv, bleib an deiner Linie dran, behalte den Fokus.
Das ist wirklich schön formuliert, weil der Autor sagt uns, ihr müsst nicht von 0 auf 100 starten. Das ist eben wunderbar mit dem Wort bleiben ausgedrückt. Das steht nämlich auch so in dem Text wirklich drin. Nach den ganzen Aufforderungen, die da sind, kommt diese Feststellung, dass man berufen ist zu dem, wofür man selbst ja schon sein Bekenntnis abgelegt hat. Es ist hier die Rede vom guten Bekenntnis. Ich sehe das als Anspielung auf die Taufe. Man hat sozusagen in der Taufe schon Grund gelegt, woran man sich ausrichten will. Und das muss man jetzt nur noch ergreifen. Durch die Taufe ist es bereits in der Reichweite. Es ist erreichbar, es ist nicht weit weg. Da ist etwas, woran man sich festhalten kann. Eben dieses gute Bekenntnis.
Das große Ziel des Wirkens des Timotheus, das große Ziel auch des Bekenntnisses, das fasst das Ende des Textes am Sonntag nochmal sehr pointiert zusammen. Denn dem Timotheus wird vor Augen geführt, wofür er das Ganze denn tut und was eigentlich die Linie ist, an der er festhalten soll. Es heißt hier, ihm, und damit ist Gott gemeint, Gott gebührt Ehre und ewige Macht. Das ist das, was du im Blick behalten solltest. Und lass dich davon nicht abbringen. Lass dich davon nicht abbringen, wie, wenn wir jetzt die Linie nochmal ziehen, wie die Reichen und wie die Eliten im Buche Amos, die sich einfach mit ihren Elfenbeinbetten und ihren Mastkälbern irgendwie sich schön eingerichtet haben. Ja? Und verlier das nicht aus dem Blick, wenn es darum geht, dass da ein Armer vor deiner Türe liegt und dass es zu deinen Aufgaben gehört, nicht nur dein eigenes Leben gut zu gestalten, sondern natürlich entlang dem Gesetz und den Propheten es auch darum geht, diesen Armen im Blick zu behalten. Saus und Braus als Überschrift, zwei Texte, die viel von Saus und Braus sprechen, Und ein Text, der uns nochmal deutlich macht, wenn ich nicht in Saus und Braus lebe, worauf muss ich denn eigentlich schauen? Und da ist genau dieser Vers 16 das Ziel. Gott gehört die Ehre und die ewige Macht und auf ihn hin sollen wir unser Leben gestalten.
Vielleicht kann man es abschließend auch zusammenfassen mit der Aufforderung, vertraue nicht auf die eigene Größe, sondern vertraue auf die Ehre und ewige Macht Gottes.
Herzliche Einladung, sich also noch ein bisschen weiter auch mit den Texten zu beschäftigen. Wie immer findet ihr die Texte direkt in den Shownotes zum Nachlesen. Damit wir aber nicht nur bei der Kommentierung der Texte auch miteinander stehen bleiben, lieber Till, was ist denn der Vers, den du mit in den Sonntag und die Woche nimmst?
Ich bin total begeistert im Evangelium von diesem Bild vom unüberwindlichen Abgrund. Zugegeben ist kein positives Bild, aber es ist so kontrastreich da. Also Vers 26, ich lese ihn nochmal vor. Abraham sagt, außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch und von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Und dieser Kontrast für mich ist so stark, weil es der Kontrast hin zu der Tür, die wir auch eben schon besprochen hatten, da, wo der arme Lazarus liegt. Und was in der revidierten Einheitsübersetzung mit vor der Tür übersetzt wird, könnte man sogar noch ein bisschen bombastischer übersetzen. Wir müssen uns eine Villa vorstellen und da ist eine große Torhalle. Vor dieser großen Torhalle, vor diesem großen Zugang da, da liegt der arme Lazarus. Es gibt also massig Platz, da durchzugehen, von drinnen, von der Villa und dem armen Mann zu helfen. Aber dieser Weg wird nicht gegangen. Und dann wird aus dieser großen Torhalle dieser unüberwindliche Abgrund. Und dieser Wandel, dieser Rollentausch, der ja so typisch für Lukas ist, ist das, was ich mir vor Augen führen will oder mich auch fragen will, durch welche Türen gehe ich nicht, durch die ich jetzt schon durchgehen sollte und welche Türen werden sich dann vielleicht verwandeln zu einem Abgrund, der nicht mehr überbrückbar ist. Wo sollte ich also wirklich Türen nutzen, um einen Rollentausch vollziehen zu können?
Ich bin auch an einem nicht so positiven Bild eigentlich hängen geblieben. Das Ende der Amos-Lesung, das Fest der Faulenzer ist vorbei. Für mich steckt da drin irgendwie auch die Hoffnung tatsächlich, dass die Faulenzer das mal erkennen. Also, dass die Zeit, in der ich sorglos einfach mein Reichtum auslebe, dass diese Zeit vorbei ist. Dass die Zeit vorbei ist, wo ich mich nur auf mich selbst fokussiere. Es geht ja gar nicht darum, nicht auch das, was man sich erarbeitet hat, irgendwie für sich zu nutzen und auch mal auf dem Sofa zu liegen. So ist der Text ja nicht zu verstehen. Aber es geht um einen übertriebenen Bezug auf sich selbst. Der Bezug, der eben alles andere aus dem Blick verliert. Und das würde ich mir schon das ein oder andere Mal auch für unsere Welt wünschen. Vielleicht auch manchmal für mich, dass ich den Blick genügend weite und schaue und nicht an irgendeiner Stelle aus irgendeinem Grund mich zu sehr womöglich auf mich selbst fixiere.
Und jetzt wünschen wir euch schon einen schönen Sonntag und weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.